Wir heißen euch wieder ganz herzlich willkommen an diesem Sonntagmorgen zum Gottesdienst von der FEG Eilanz. Schön, dass ihr dabei seid und reinhört. Wir hören immer wieder einmal zwischen deinen Echos, sei es mit Telefon oder mit E-Mail oder mit WhatsApp oder SMS, dass Leute Predigt hören und dass man irgendwie gleich sich ein bisschen so verbunden fühlt. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Schön also, dass ihr heute wieder dabei sind und wir so dürfen miteinander Gottesdienst feiern. Ich möchte gern zum Anfang beten. Danke, Jesus, dass wir dürfen heute Sonntagmorgen wieder feiern, auch den Tag von dir, dass wir dürfen zusammenkommen, dass wir ein Stückchen Ersatzgemeinschaft dürfen erleben, so, auch wenn das nicht das Gleiche ist, aber dass wir vor allem mit dir Gemeinschaft haben können, weil du bist da, auch wenn wir dich nicht sehen. Du bist in unserer Mitte. Und lass uns das einfach auch heute Morgen erleben und erfassen, wahrnehmen, dass du da bist, dass du uns segnest, dass du uns genau dort begegnest, wo wir es brauchen. Amen.
Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Lobet den Herrn alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Mit diesen Worten aus dem Psalm 103 möchte ich mir einstimmen in ein Loblied. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt.
Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt. Bitte den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn. Und bitte den König an. Ein neuer Tag und ein neuer Morgen und wieder bring ich dir mein Lob, was auch vor mir liegt und was immer auch geschehen mag. Lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bitte den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn und bitte den König an. Du liebst so sehr und vergibst geduldig, schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit. Von deiner Güte will ich immer singen. 10.000 Gründe gibst du mir dafür. Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing. Bitte den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn und bitte den König an. Und wenn am Ende die Kräfte schwinden, wenn meine Zeit dann gekommen ist, wird meine Seele dich weiter preisen. 10.000 Jahre und in Ewigkeit. Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bitte den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn und bitte den
Ich lese den Predigttext vor aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 4 bis 10. Kommt zu Jesus. Er ist jener lebendige Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift: Seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steines zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift: Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es: Es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen.
Jesus will uns bauen zu einem Tempel als Wohnung für den heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, die Säule und der Wahrheit Grund.
Der erste Petrusbrief ist wirklich sehr kostbar. Es zeigt einfach, dass Petrus eigentlich um ein Hauptthema gegangen ist. Es dreht sich eigentlich alles um eine Person, um Jesus. Es geht um Beziehung zu ihm. Kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Gott sagt ja in der Schrift: Seht, Ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugut. Wir haben hier ein Bild von einem Eckstein. Oder man könnte das griechische Wort auch übersetzen mit Schlussstein. Ich habe mal eine spannende Auslegung gehört, wo das eine Art als ein Gebäude in Pyramidenform darstellt. Also Pyramide ist ja ein Gebäude, wo unten dran quadratisch ist, der Grundriss, und dann oben in Spitz läuft. Und stellt euch mal vor, ihr habt Legosteine und müsst aus diesen Legosteinen eine Pyramide bauen. Da gibt es eigentlich vor allem zwei Sorten Steine. Die eine, das sind die Steine, die auf der Seite kommen. Das heisst, die sind auf drei Seiten rechtwinklig gerad und auf der einen Seite haben sie die Schräge, die dann Pyramide ausmacht. Das sind die meisten Steine. Und dann hat es ein paar, die sind auf zwei Seiten abgeschrägt. Also das sind dann die Steine, die jeweils in die Ecke der Pyramide herkommen. Und wenn man so baut, kann man eigentlich mit diesen zwei Steinsorten könnte man eigentlich die ganze Pyramide bis aufbauen. Nur ein einzelner Stein gibt es, der ist auf alle Seiten ist der abgeschrägt. Also der läuft obendran in die Spitz. Das heisst, der passt eigentlich während dem Bau der Pyramide passt der niemand her. Und darum steht, der Stein ist von den Bauleuten verworfen worden. Da steht weiter, doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Wenn man so mit den Leuten diskutiert oder wenn man ein bisschen rumhört, dann merkt man, die meisten Leute in unserer Gesellschaft, die haben einfach irgendein Religionsgebilde, wo sie sich zweckbasteln. Das ist so Mode, das ist in unserer multioptionalen Gesellschaft ist das so richtig modern. Also man nimmt ein bisschen Jesus, natürlich, das ist schon, er ist als Vorbild sehr wertvoll gewesen. Dann hat man auch noch ein bisschen Kontakt zu Engeln. Oder meine, das vom Buddhismus hat auch spannende Sachen in dieser Philosophie drin. Und dann ist vielleicht dort man ein bisschen beten. Dann zwischendrin macht man wieder Meditationsübungen oder Yoga. Und all das passt irgendwie zum religiösen Gefüge zusammen. All das ist irgendwo, es ist akzeptiert in unserer Gesellschaft. Über das kann man ganz locker reden. Aber spannend ist, wenn man mit Jesus kommt, und zwar mit Jesus als dem einzigen Weg zum Gott, zu Gott, dann gibt es Ärger. Das war schon damals so. Menschen sind herausgefordert. Das ist, Jesus ist der entscheidende Stein vom Gebäude und entweder man verlässt sich voll auf ihn oder eben nicht. Es ist eben nicht entscheidend, ob wir ja, auch noch ein bisschen fromm leben, ob wir irgendwie auch noch ein bisschen gute Werke tun oder irgendwie einen religiösen Anstrich haben oder hin und wieder mal in eine Kirche oder irgendwo in eine religiöse Veranstaltung gehen. Das ist nicht entscheidend. Ob wir ja, hin und wieder zum Herrgott beten, wenn wir Probleme haben, das macht es auch nicht aus, sondern es geht darum, dass wir Jesus unser ganzes Vertrauen schenken. Auch das ist der entscheidende Faktor. Wir haben nochmals das Bild von dieser Pyramide, respektive von dem Schlussstein. Und der Schlussstein, der hat ja eigentlich genau die Form, der passt als einziger, passt der ganz am Schluss oben her. Dort oben am Abschluss der Pyramide passt kein anderer Stein. Nur der einzelne Stein kann den Abschluss machen. Darum ist er eben der entscheidende, der Schlussstein. Aber er ist nicht nur der Schlussstein, der einfach rumliegt und erst am Schluss gebraucht wird, sondern im Grunde genommen ist er ja auch die Vorlage. Der Schlussstein gibt eigentlich auch Grundform der Pyramide von Anfang an. Die Ecke, der Winkel, alles ist dort schon drin. Jesus ist in dem Sinn wie das Muster. Das Muster für unser Leben und er ist auch der Abschluss. Er wird am Schluss so quasi ja, der entscheidende Faktor sein, ob wir in der Ewigkeit sind oder nicht. Er ist der Anfänger und der Vollender von unserem Glauben. Was wir in Jesus haben, ist so gewaltig. Wir haben in ihm die Erlösung. Ich habe vorhin gelesen, wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Und darum ist das so entscheidend. Und darum betont das auch der Apostel Petrus immer wieder. Es geht um Jesus. Es geht darum, dass wir unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Und darum kenne auch ich eigentlich kein anderes Kernthema, wieder einfach das, es fängt an mit Jesus und es hört auf mit Jesus. Diese Beziehung ist total entscheidend. Es ist entscheidend für die Zukunft, eben der Schlussstein, und es ist entscheidend für unser Leben. Wenn wir Jesus haben, entscheidet das über Verderben oder Rettung. So haben wir es gelesen. Und die Vertrautheit mit Jesus, das ist so etwas Kostbares. Mich an ihm zu orientieren, an seiner Art, wie er gelebt hat, an dem, was er uns vorgelebt und gelehrt hat. Das ist der entscheidende Punkt, ob ich eine Beziehung habe zu Jesus. Und es gibt ganz viele Leute, die als Christen leben und sagen, ich habe meinen Jesus und das langt. Ich kann für mich allein Christ sein. Und gerade die Corona-Zeit hat jetzt ja eigentlich bewiesen, man kann auch am Sonntagmorgen ausschlafen, ist noch praktisch, und kann sich jene Predigten im Internet herunterladen, kann Lobpreiszeiten schauen und hören. Man ist eigentlich sehr gut versorgt. Also, warum soll ich überhaupt noch einen Gottesdienst besuchen, eine Kirche besuchen? Warum soll ich mich da drin hineinfügen, wenn ich doch alles in der Stube geliefert bekomme? Ist sowieso viel einfacher. Aber das ist ein grundsätzliches Missverständnis. Wenn du Jesus angenommen hast als Erlöser, dann hast du ihn nicht nur angenommen als der, der alle deine Probleme löst, sondern dann hast du ihn angenommen als Herr. Und darum ist der entscheidende Faktor, wer dient da eigentlich wem. Und ich beobachte, dass es immer wieder Leute gibt, die so leben, als wäre Jesus ihren Gango. Also ich bin der Chef, ich sage, wo du, ich sage, was läuft, und Jesus muss dann noch den Segen dazugeben. Und wenn es irgendwie ein Problem gibt, dann kann ich zu ihm rufen und dann muss er säckeln, Entschuldigung, und muss mir helfen. Das ist eine mögliche Sicht, aber das ist sehr eine verkürzte Sicht. Wer ist denn eigentlich der Herr und wer ist der Knecht? Ja, Jesus hat seine Jünger die Füsse gewaschen. Er hat ihnen gedient, aber er hat gleichzeitig auch gesagt, ich, euren Herr und Meister, wäsche euch die Füsse. Macht es auch so. Also er ist nicht der, der einfach unser Gango ist, der uns in dem Sinn dient, sondern er ist unser Herr. Die Frage ist, was will ich? Was passt mir? Aber die richtige Frage ist, was will er? Was will er für mich? Was will er mit mir? Und wir lesen weiter im Vers 5. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Das ist noch ein spannendes Bild, lebendige Steine. Es geht natürlich da nicht um Steinmauern und um Steinhäuser, sondern es geht um ein geistliches Gebäude, von Gott erbaut, heisst da, und vom Heiligen Geist erfüllt. Paulus drückt es so aus, dass unser Leib ein Tempel ist vom Heiligen Geist. Aber da geht es nicht um unseren Leib in dieser Stelle, sondern da geht es um den Tempel von der Gemeinde, von der Gemeinschaft der Christen. Eine Gemeinde vor Ort ist eigentlich ein Tempel von Gott. Also zuerst heisst, kommt zu ihm, zu Jesus, und nachher heisst, lasst euch einfügen. Und das ist völlig logisch. Wer zu Jesus gehört, der gehört auch zu seiner Gemeinde. Es ist ja ein spannendes Bild von diesen lebendigen Steinen, wenn wir uns das so vorstellen. Die Legosteine, die passen wunderbar zueinander. Die sind ja mit Hochpräzisionswerkzeug gemacht und aus einem super Kunststoff. Und die kann man x-mal auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Und die heben und die passen. Das ist bei uns als Menschen, die uns als lebendige Steine in ein Gebäude einfügen lassen, naja, das ist nicht ganz so einfach. So ganz ab, also rund und so gerad und so klar ist denn das denn doch wieder nicht. Und ich denke, das ist einer der ganz herausfordernden Prozesse. Der Prozess, sich einfügen lassen in eine Gemeinschaft von Christen. Das heisst mit anderen Worten, ich ordne mich ein. Es geht nicht darum, dass ich mich profiliere mit allen Ecken und Kanten, sondern es geht darum, dass ich mich in die Gemeinschaft einfüge. Das heisst durchaus auch Verzicht. Das heisst auch, dass ich mich in Frage stellen lasse, auch mein Verhalten. Und das ist nicht einfach. Auch ist überall nicht einfach. Ob jetzt das am Arbeitsplatz ist, ob jetzt das in irgendeinem Verein ist, in einem Chor, wo man ja möglichst einigermaßen miteinander zusammen singen und harmonieren, ob es in einem Sportclub ist, wo man zusammenspielen sollte, ob es eben auch in einer Gemeinde ist, wo man sollte miteinander einen Auftrag erfüllen sollte. Oder auch in der Familie. Auch dort ist es ja nicht ganz so einfach. Auf das komme ich noch ein bisschen später noch zu reden. Ach, lohnt es sich wirklich, sich einzufügen? Lohnt es sich dem auszusetzen, all diesen Reibungen, die das auch gibt? Menschen können so furchtbar anstrengend sein. Lohnt es sich, sich zusammenfügen lassen mit diesen Typen? Warum? Weil Gott will. Weil Jesus das so will. Ist ganz einfach. Er will uns zu einem Tempel bauen, wenn wir es im Lied gesungen haben. Er hat uns berufen zu einem Team. Und wenn wir Christ sind, wenn wir zu Jesus gehören, dann müssen wir auch akzeptieren, dass das ein Mannschaftssport ist und nicht ein Einzelkämpfer. Dumm. Christ sein ist eigentlich Mannschaftssport. Und stell dir vor, du bist in einer Mannschaft, sei es Unihockey oder Fußball oder was auch immer, und es hätte so eine, zwei drin, die immer alles alleine machen wollen. Immer alleine führen, stürmen, immer alleine Goal schiessen, da kommt die ganze Mannschaft nie her. Jeder muss zurückstehen und ich muss bereit sein, vielleicht kurz vor dem Strafraum einem anderen den Ball zu spielen, der noch ein bisschen besser steht. Und er hat dann eher vom Goal schiessen. Wir sind eine Mannschaft. Entscheidend ist nicht, wer Goal schiesst, sondern dass die Mannschaft Goal schiesst. Und das ist eigentlich bei so einer Sportmannschaft so. Und Jesus hat uns zusammengestellt als Gemeinde. Und darum ist das so wichtig. Vers 9 heisst: Ihr seid das von Gott auserwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk. Jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Es ist ein ungeheures Kompliment, was Jesus uns da macht. Er hat uns erwählt, nicht wir ihn, sondern er uns. Wir gehören zu ihm und er gibt uns einen absoluten Würdetitel, eine königliche Priesterschaft. Königliche Würde ist schön und erhaben, bringt aber auch Verpflichtungen mit sich. Das haben jetzt gerade in den letzten Monaten Prinz Harry und seine amerikanische Frau, seine Meghan, haben ja das durchgekäut. Die haben irgendwo, die sind nicht mehr bereit gewesen, das mitzumachen, was sie ausgesetzt sind als Angehörige von der königlichen Familie von Großbritannien. Und sie sind ausgetreten und sie haben gesagt, wir wollen keine Verpflichtungen mehr haben, wir wollen nicht mehr eingebunden sein in diese Pflichten, wir wollen uns von all dem lösen. Aber das hat auch geheissen, dass sie den Würdetitel ihre königliche Hoheit haben müssen ablegen. Adel verpflichtet heisst es ja. Und es gibt viele Christen, die so leben wie Harry und Meghan, die sich eigentlich verabschieden aus dieser königlichen Familie und sagen, es ist viel einfacher zum Alleinleben. Und ich muss sagen, mit der britischen Thronfolger oder überhaupt Königsfamilie würde ich ja nicht tauschen, vor allem wegen der britischen Regenbogenpresse. Das sind so schreckliche Paparazzi, das ist jetzt wirklich nicht lustig. Also Christsein, königliche Priesterschaft, ist zum Glück noch nicht so eine ausgestellte Angelegenheit wie das britische Königsein. Aber als Vergleich, was willst du sein? Willst du zu Jesus gehören und dann auch Konsequenz übernehmen, wenn du zu ihm gehörst? Dann gehörst du zu der adeligen Mannschaft von Königen und Priestern. Gemeinde ist ja eigentlich fast wie eine Familie, gell? Und Familie ist immer ein wunderbares Gefüge. Gott hat das so geschaffen und es ist eigentlich super gedacht, zwei reife Eltern, die Kinder haben, die diesen Kindern einen Rahmen geben, eine Erziehung, die diesen Kindern einen Halt geben und schauen, dass etwas aus ihnen wird, etwas ganz Verheißungsvolles und Wunderbares, aber furchtbar streng. Heute haben wir ja Muttertag. Und ihr lieben Mütter, was ihr investiert habt, wo die Kinder klein waren, die viele durch wachte Nächte. Und vor allem, wenn die Kinder nicht zu weg sind, was das für Nerven braucht, was das manchmal für Kräfte braucht. Und ich denke, viele von euch Mütter haben sich auch schon gefragt, warum tue ich mir das an? Lohnt sich das wirklich? Also meine Mutter damals, die war etwa mal so grässlich überfordert gewesen. Ich weiss noch einmal, ist sie so verleitet, dass sie gesagt hat, so jetzt gange und ist aus dem Töffel gehockt und abgefahren. Und ich als Jüngster hatte ziemlich Panik, was da läuft. Zum Glück ist sie wieder zurückgekommen. Ja, das sind die schwierigen Momente, wo Mütter überfordert sind, wo, ach, ist das schwierig. Aber dann gibt es die anderen Momente, vielleicht eben wie ein Muttertag. Schön, wenn Kind und vielleicht auch der Ehemann da mithelfen, und der Mutter einfach auch etwas wieder zurückgeben. Wenn die kleinen Kinder vielleicht eine schöne Zeichnung machen, wenn sie schon ein bisschen grösser sind, vielleicht eine Girlande basteln und irgendwie Blümchen organisieren, den Tisch decken und es einfach schön machen und der Mutter mal zeigen, du bist die Beste und wir haben dich gern. Und ja, in diesem Moment, wenn der Muttertag gelungen ist, dann merkt jede Mutter, dass sich es gelohnt hat. Ich weiss, Muttertag kann auch ganz schwierig sein, vor allem wenn das nicht zurückkommt. Dann kann das auch sehr eine einsame Angelegenheit sein und sehr frustrierende. Aber es ist doch eine gute Einrichtung. Und schaut, das wisst ihr selber. Gemeinde kann manchmal auch schön sein. Wir gehören zu den Auserwählten. Wir dürfen einmal dabei sein, wenn Jesus seine Gemeinde entrückt, bevor die schlimmsten Zustände auf dieser Welt losgehen. Das ist so ein riesiges Privileg. Wir haben einen Herr, wo wir immer dürfen mit ihm reden. Wir werden einmal ein König sein. Das wird im tausendjährigen Reich so sein. Wenn Jesus sichtbar die Welt regiert, dann werden wir ja mit ihm zusammen die Welt regieren. Also das Königsein, das wird einmal konkret werden. Ich weiss, bis dorthin ist da noch nicht so viel Königliches. Mit Herrschen, das ist auch nicht gut. Auch als Gemeindeleiter ist das nicht das Ziel, zum Gemeinde zu beherrschen, sondern schlussendlich der Gemeinde dienen. Ja, manchmal fühlt man sich noch nicht so als der King. Vor allem, wenn man so eingebunden ist in eine Gemeinschaft von Menschen, die alle ihre Ecken und Kanten und ihre Macken haben, wo es manchmal so viel Geduld braucht und so viel Ausdauer braucht. Und doch, jeder Mensch, der mal am Ziel wird sein bei Jesus, und wir dürfen ein bisschen mithelfen da dabei, das ist der Lohn für mich. Wir sind Priester. Wir bringen Opfer, geistliche Opfer. Und der Job eines Priesters im Alten Testament war ja, Menschen in Verbindung zu bringen mit Gott. Also einerseits ihnen zu helfen, durch die Opfer Sündenvergebung überzukommen. Und andererseits haben sie ihnen auch Gottes Wort weitergegeben, ausgeleitet, haben sie eigentlich einfach in die Gegenwart von Gott geführt. Die Priester waren ja auch zuständig für den Lobpreis, für das Gotteslob im Alten Testament. Es ist etwas Wunderschönes. Menschen können die Gegenwart mit Jesus führen. Ihnen zu zeigen, wer Jesus ist, sie zu lehren, zu beten und dass sie eine neue Identität bekommen haben, eine neue Berufung. Und das dann zu erleben, wie sich Menschen einbringen, wie sie etwas wagen, einmal vorzustehen, vielleicht ein Lied singen, etwas sagen, wie sie den Mut haben, wie sie können über sich herauswachsen. Jeder erneuerte Mensch ist ein Zeichen, dass Jesus heute noch lebt und dass er immer noch Kraft hat, Menschenleben und Menschenherzen zu verändern. Und das ist das, was mich nach wie vor begeistert. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich absolut noch nicht müde geworden bin, in dem priesterlichen Dienst zu stehen, als Gemeindeleiter, als Gemeindepastor, als Pfarrer. Das ist eigentlich eben doch, wenn ich es von dieser Seite her anschaue, der kostbarste Beruf, den es überhaupt geben kann. Weil ich darf mithelfen, Menschen in Verbindung mit Jesus zu bringen. Wunderbaren Auftrag. Und den möchte ich jetzt nochmal lesen. Wir haben den Auftrag, seine großen Taten zu verkündigen. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Solange wir auf der Welt sind, haben wir den Auftrag. Wenn wir mal im Himmel sind, können wir tagelang, stundenlang Gott loben, ihn arbeiten, ihn ehren, wunderbar. Und es ist auch gut, wenn wir das jetzt schon da machen, aber was wir dort nicht mehr machen können, ist das Evangelium weitergeben. Das ist etwas, wo uns jetzt eigentlich als Berufung anvertraut ist. Jetzt haben wir den Auftrag, dass wir das Licht ausstrahlen. Unser Leben ist eine Botschaft. Und die Ausstrahlung ist wichtig als einzelner am Ort, in dem Dorf, wo du wohnst, in dieser Familie, wo du drin bist, dass Menschen an deinem Leben etwas von dem sehen können, wer dein Herr ist. Das ist der Auftrag erfüllt. Das ist so wichtig. Und ich muss mir immer wieder neu vornehmen, wenn ich gehe, den Hauswartjob mache, dass ich vorne bete und vielmal denke ich auch nicht dran. Vielmal bin ich einfach wie zu wenig wach, zu wenig präsent, aber ich merke, wenn ich wach genug, präsent genug bin und bete, Jesus, brauch mich heute als Werkzeug. Schick mir einen Mensch über den Weg, wo ich ihm ein gutes Wort sagen kann. Schenk einfach, dass ich ein Licht sein kann für dich. Und das ist eine wunderbare Berufung. Wir müssen immer wieder das bewusst anlegen. Also wenn vielleicht ein Polizist seine Uniform anlegt und wenn er die Uniform anhat, dann hat er auch die Vollmacht. So können wir uns immer wieder neu anlegen. Anlegen mit dem Bewusstsein, wir haben königliche, priesterliche Kleider an. Zum Glück müssen wir da nicht spezielle Kleider anlegen gegossen. Aber innerlich, dass wir das immer wieder, das Priestergewand anlegen im Alltag, auch in der eigenen Familie, auch mit dem eigenen Kind, mit dem eigenen Ehepartner. Auch dort sind wir herausgefordert, mit den eigenen Eltern oder Geschwistern, oder sei es am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft, sind wir uns doch bewusst, dass wir immer das Kleid geistlich sehen, das Kleid tragen und dass wir dort einen Auftrag haben. Aber noch viel wichtiger ist, oder nicht viel wichtiger, aber ganz ein wichtiger Aspekt, als Gemeinschaft haben wir viel die grössere Ausstrahlung weder als Einzelne. Wenn eine Gemeinde am Ort ist, wenn wir dort unseren Auftrag erfüllen, und ich denke, gerade in Ilanz wird das gesehen, dass die FG Ilanz in den letzten Jahren einfach dient hat, auch der Stadt dient hat, auch verschiedene Anlässe ermöglicht hat, auch Leute quasi einen Start ermöglicht haben, um etwas zu probieren. Und dass man auch mithilft, auch in sozialen Projekten, wie Tischlein deck dich oder was auch immer, dass Leute von der FG bekannt sind als Leute, die dienen und Gemeinde bekannt ist als eine Organisation, die da ist, eigentlich zum ganzen Städtli, der ganzen Umgebung zu dienen. Das ist ganz wichtig. Ich meine, man kann auch allein singen, aber ein Chor ist natürlich viel eindrücklicher. Und das ist da genau gleich, wenn wir als Gemeinde den Auftrag erfüllen, da stehen und dann haben wir eine Ausstrahlung. Ich glaube, das unterschätzen wir in der Regel. Die Gemeinde ist wirklich wie eine Siegermannschaft. Eine Mannschaft, die Gott berufen hat, um ihm zu dienen, um ihm zu helfen. Oder stell dir mal vor, da würde einerlei würde ich den Job machen, zum Verletzten zu retten. Der käme nie nachher. Zum Glück gibt es Organisationen wie Erega. Erega ist eine wunderbare Organisation. Da hat es ganz verschiedenste Leute dabei. Vom Pilot über den Arzt, über Administratoren, Leute, die schauen, dass das Geld funktioniert und reinkommt. Und all das, was es braucht, bis hin zum Mechaniker, all die praktischen Sachen und dann die an der Front. Und gleich ist das Ganze ist eine Organisation. Einerlei hätte nie die Ausstrahlung. Aber die ganze Organisation miteinander kann eine enorme Ausstrahlung haben und bekannt sein als effiziente Organisation, die Menschenleben rettet. Und genau das ist gemeint. Das ist eine Organisation, die da ist, dass Menschen, andere Menschen können in Verbindung kommen mit Jesus und das ewige Leben können finden. In dem Sinn freue ich mich, wenn wir dann in einem guten Monat hoffentlich uns wieder treffen können, dass wir das wieder ganz konkret so leben können, dass wir wieder den Leuchtturm wirklich auch sein können als FG Ilanz. Da möchte ich beten. Jesus, ich danke dir, dass dir jeder einzelne von uns wichtig ist, unvorstellbar wichtig. Danke, dass das stimmt. Danke, dass wir dürfen zu dir eine so eine persönliche Beziehung haben. Aber ich danke dir auch, dass du uns als Einzelne auch zusammengestellt hast. Zusammengestellt hast zu einer Gemeinde. Weil du das so hast wollen. Und dass für dich Gemeinde eine ganz wichtige Bedeutung hat, als eine Mannschaft, die diesen Auftrag erfüllt. Den Auftrag, die grossen Taten von unserem wunderbaren Gott zu verkündigen, der uns von der Finsternis in sein wunderbares Licht geführt hat. Jesus, ich wünsche mir, dass das Licht ausstrahlt. Ausstrahlt zu den Menschen in unserer Umgebung. Dass sie hungrig werden. Dass sie es immer mehr einfach können verstehen, wer du bist. Und dass sie durch uns durch etwas von deinem Wesen können sehen. Amen. In dem Sinne ist das Lied, das wir jetzt singen, noch ein bisschen Zukunftsmusik.
Wir einander sehen, Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt und dass Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Keiner, der nur immer redet, keiner, der nur immer hört. Jedes Schweigen, jenes Hören, jedes Wort hat seinen Wert. Keiner widerspricht nur immer, keiner passt sich immer an. Und wir lernen, wie man streiten und sich dennoch lieben kann. Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt. Und dass Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Keiner, der nur immer jubelt, keiner, der nur immer weint. Oft schon hat uns Gott in unserer Freude, unserem Schmerz vereint. Keiner trägt nur immer andere, keiner ist nur immer Last. Jedem wurde schon geholfen, jeder hat schon angefasst. Dass wir einander sehen, Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt. Und dass Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Keiner ist nur immer schwach und keiner hat für alles Kraft. Jeder kann mit Gottes Gaben das können, was kein anderer schafft. Keiner, der noch alles braucht und keiner, der schon alles hat. Jeder lebt von allen anderen, jeder macht die anderen zart. Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt. Und dass Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte.
Ja, das ist gut, dass wir wissen, dass unser Gott in unserer Mitte ist, auch wenn wir uns im Moment nicht sehen können. Wenn jemand von uns ein Anliegen hat, auch zum Beten, vielleicht etwas Spezielles, dann teilt es doch einfach mitteilen. Das ist gut, dass wir es können auch, ich kann dann das auch der Gemeinde so weiterleiten, dass wir einfach ein Stück weit auch hier die Gemeinschaft so können erleben. Das ist gut. Und dann möchte ich auch noch ein bisschen informieren. Die einen haben das vielleicht mitbekommen im E-Mail, aber die nicht so E-Mail haben, haben noch nicht genau mitbekommen. Wir haben uns ja letzten Mittwoch das erweiterte Gemeindeleitungsteam getroffen. Das heisst, der Martin, der Ignazi und der Ernst und der Ivan und ich und haben miteinander die beiden Mietverträge, also die Vertragsentwürfe, können miteinander vergleichen. Der Martin hat das schon ein bisschen vorgeschafft und hat Vor- und Nachteile ein bisschen auf einem Blatt, oder nicht nur ein bisschen, hat auf einem Blatt detailliert aufgelistet. Und so haben wir dann können eigentlich gleich sehen, dass das Bleiben am jetzigen Ort, sei es finanziell oder sei es auch von den ganzen praktischen Fragen her, auch vom Gebäude her, schlussendlich doch ein riesiger Vorteil ist. Vor allem, wenn wir jetzt können die Parterre mit dem Saal und dem Nebenraum, dem Foyer und obendrauf auch die Cafeteria und die ganzen Nebenräume können behalten, dann können wir uns als Gemeinde weiterentwickeln und weiter entfalten. Wir haben dann auch geschaut wegen einem Finanzierungskonzept, das möglich sein sollte. Und es ist jetzt so, dass wir planen, dass wir, sobald wir uns wieder treffen können, das sollte ab dem 8. Juni wieder möglich sein, dass wir dann als erstes, wenn möglich, eine Mitgliederversammlung machen. Wir haben sowieso unsere ordentliche Mitgliederversammlung noch gar nicht abhalten können. Das wird voraussichtlich, wenn alles möglich ist, am Donnerstag, 11. Juni sein, wo wir uns erstmal wieder sehen können, natürlich mit dem nötigen Abstand. Und die Mitglieder werden alle Unterlagen nochmal überkommen. Und dann haben wir doch noch Gelegenheit, um miteinander zu diskutieren, um miteinander austauschen und dann eine saubere Entscheidung fällen, wie die Zukunft der FEG weitergeht. Und jetzt? Ja, jetzt bleibt uns noch euch den Segen mitgeben, den Segen von unserem Herrn Jesus.
Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden, was auch immer du tust.
Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden, was auch immer. Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Alte Stunden, alte Tage, lässt du zögernd nur zurück. Wohl vertraut wie alte Kleider, sind sie dir durch Leid und Glück. Gottes Segen, geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe.
Das wünschen wir euch von ganzem Herzen, dass ihr unter der Gnade, unter dem Schutz von Jesus könnt weitergehen in den Sonntag, in die nächste Woche. Behütet euch Gott.